ARD.
Anna, hast du schon mal Geld verloren? Also so buchstäblich Scheine, Münzen?
Ja, das war ganz fürchterlich. In der Disco sind die mir aus der Tasche, aus der Hinterntasche so raus und das waren 50 Mark.
Tja, das war wahrscheinlich zu der Zeit auch noch so richtig viel wert jungen, frischen
Fast
Leben.
Fast so viel wie jetzt Krypto.
Es gibt eine Geschichte aus Wales, die übertrifft alles, was ich zum Thema Geld verlieren jemals gehört habe. Auf einer Mülldeponie und man weiß auch genau auf welcher. Ist aus unglücklichen Umständen eine Festplatte gelandet. Die hat ihr Besitzer aus Versehen weggeworfen. Aus Versehen, weil auf dieser Festplatte ist Geld drauf. Und zwar so richtig viel Geld. Knapp 800 Millionen Euro.
Wenn ihr euch jetzt wundert, wie geht denn sowas? Auf der Festplatte sind Bitcoins gespeichert. 8000 Cybermünzen. Damals, als die Festplatte weggeschmissen wurde, war das mit dem Krypto-Internetgeld noch total neu und sie waren auch so gut wie nichts wert. Aber jetzt sind sie diese 800 Millionen Euro wert. Und der Typ, dem die Festplatte mal gehört hat, der hat natürlich Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, um da irgendwie wieder ranzukommen.
Er ist natürlich zur Stadt gegangen und hat gesagt, da liegen fast eine Milliarde Euro, also eigentlich Pfund von mir auf einer Müllhalde. Lass mich die mal bitte umgraben und danach suchen. Aber die Stadt lässt da leider gar nicht mit sich reden. Das verstoße gegen Umweltauflagen, sagt sie. Er hat es daraufhin gerichtlich versucht, aber auch die Gerichte verbieten ihm das.
Es ist wahnsinnig, ne? Da schlummert irgendwo in Wales ein Schatz von genau dem heißen Scheiß, über den die ganze Welt im Moment redet. Von der Nerd- und Techie-Spielerei hat sich der Bitcoin dahin entwickelt, dass Leute überall auf der Welt schlau fragen, und wann machst du denn in Bitcoin? Sogar Zentralbanken und Staatschefs überlegen, ob man bei dem Hype mitmachen muss und gar nicht dran vorbeikommt.
Denn es wird ja wirklich immer verführerischer. Aktuell ist ein Bitcoin knapp 100.000 Euro wert. Vor ungefähr einem Jahr waren es noch 40.000. Das hat sich also innerhalb von kurzer Zeit mehr als verdoppelt. Aber dieser Boom ist vielen inzwischen nicht mehr ganz geheuer. Zum einen nutzt er nämlich einigen wenigen ganz massiv.
Donald Trump zum Beispiel hat in den letzten Monaten sein Vermögen durch Krypto um hunderte Millionen Dollar gesteigert.
Zum anderen hat der gesamte Bitcoin-Markt eine ziemliche Schieflage bekommen.
Es ist nämlich ziemlich krass. Das ganze Geschäft wird im Moment eigentlich nur von einigen wenigen Investoren dominiert. Nur eine Handvoll Leute haben diese ganze Macht.
Es scheint so, als würden sich Bitcoin und Krypto von der ursprünglichen demokratischen Idee entfernen. Als würde Krypto immer mehr zum unkalkulierbaren Risiko. Aber was steckt dahinter? Wie wackelig sind die Kurse von Bitcoin? Lohnt es sich für uns Normalanleger trotzdem noch, damit einzusteigen?
Und es gibt ja nicht nur Bitcoin, sondern inzwischen sogar Trump-Coin und Melania-Coins. Ist das mehr als ein schlechter Witz? Verraten wir euch auch im Laufe dieser Folge.
Der Plus-Minus-Podcast, mehr als nur Wirtschaft, mit Anna Planken und David Alf.
Hast du schon mal Bitcoin gekauft oder irgendeine andere Kryptowährung?
Nee, wirklich gar nicht.
Es ist auch ein bisschen spooky, ja. So eine extreme Schwankung, die da immer drin ist. Da hätte ich auch echt Angst, dass plötzlich, nachdem alles super gut scheint, alles weg ist und ich alles verliere. Und es ist ja auch nicht ganz so einfach mit dem Kaufen. Du kannst ja nicht so einfach hingehen und im Internet so ein paar Bitcoins bestellen.
Genau, man muss an einer dieser Kryptobörsen ein Konto eröffnen und wenn man da dann sein Geld angelegt hat, dann sollte man das ja auch sicher aufbewahren.
Du meinst nicht auf so einer Festplatte, die man dann ausrangiert?
Ja, genau. Man braucht dafür ein sogenanntes Wallet. Nicht jedes Wallet passt aber zu jedem Menschen und Fall. Und man sollte natürlich auch checken, wie funktioniert so eine virtuelle Geldbörse überhaupt. Worauf ich hinaus will, man kommt an diesem Krypto- und Bitcoin-Hype gar nicht vorbei. Aber direkt einsteigen und loslegen ist total schwer. Einfach, weil es alles super kompliziert und undurchsichtig scheint.
Unser Plus-Minus-Team hat sich für euch dadurch gewühlt und wir verraten euch alles, was ihr so zum Thema Bitcoin und Co. wissen müsst. Und natürlich fragen wir uns auch, wie sinnvoll ist es, da einzusteigen in den Hexenkessel-Kryptomarkt, von dem auf der einen Seite Anlagepropheten sagen, vielleicht wird ein einziger Bitcoin mal nicht mehr nur 100.000, sondern vielleicht sogar 1 Million Dollar wert sein oder mehr.
Auf der anderen Seite scheint dieser Markt aber auch immer anfälliger zu werden. Ein gutes Beispiel dafür gab es kurz nach Amtsantritt von Donald Trump. Der hat seine Zölle gegen Mexiko und Kanada und China angekündigt und sofort ging der Kurs steil nach unten. Jetzt sagen einige Experten schon den ganz großen Crash voraus. Andere überlegen, ob es sich vielleicht gerade jetzt rentiert einzusteigen, weil der Bitcoin ja wieder so ein bisschen billiger ist.
Ist jetzt der Zeitpunkt für einen guten Deal? Auch für so normale Anleger, wie wir es sind, fragen sich ja viele. Das große Problem ist, mit Bitcoin kann man super viel Geld verdienen. Man kann es aber eben auch super schnell verlieren. Und deshalb ist auch klar, wir geben hier keine Anlagetipps oder Empfehlungen. Wir liefern euch das Hintergrundwissen, die Infos, die ihr haben solltet, um zu entscheiden, ist das was für mich oder nicht.
Und dann starten wir doch mal mit dem Punkt, der für viele Auskenner so ein Dreh- und Angelpunkt war. Krypto wird massentauglich.
Das war Anfang 2024. Die amerikanische Börsenaufsicht SEC hat plötzlich erlaubt, dass große Investmentgesellschaften ETFs auf Bitcoin ausgeben dürfen. Bisher kann man solche Fonds, diese ETFs, zu allen möglichen anderen Schwerpunkten kaufen, zum Beispiel auf den DAX bei uns in Deutschland. In diesem ETF sind dann alle DAX-Aktien und dieses ETF-Papier entwickelt sich dann parallel zum DAX. Ist für Anleger praktisch, weil sie eben nicht alle 40 DAX-Aktien einzeln kaufen müssen. Das wäre viel aufwendiger und würde am Ende auch mehr Gebühren kosten. Und genau diese ETF-Vorteile gibt es jetzt auch für den Bitcoin. Zumindest, müssen wir einschränkend sagen, in den USA. In Europa sind solche Bitcoin-Krypto-ETFs noch nicht zugelassen.
Und das ist deswegen wichtig, weil da kommen wir zu dem, was ich eben meinte, dass es super kompliziert ist, über Krypto-Handelsbörsen an Coins zu kommen. Auch risikoreich, weil diese Börsen auch öfter mal pleite gehen. Diese Probleme gibt's bei ETFs eher nicht. Da stehen ja große Investmentgesellschaften dahinter. Das heißt, der Einstieg in den Kryptomarkt ist seit Januar 2024 sehr viel einfacher geworden. Was aber auch wichtig ist, das Kursrisiko dieser Bitcoin-ETFs ist das gleiche wie beim Bitcoin selbst. Wenn der Bitcoin in den Keller geht, dann geht auch der ETF in den Keller. Nur kaufen oder verkaufen ist einfach geworden.
Ja, und trotzdem gilt das, was im Januar 2024 passiert ist, als sowas wie ein Ritterschlag für den Bitcoin. Raus aus der Schmuddelecke, wo Drogenkartelle angeblich ihr Geld via Bitcoin im Geheimen reinwaschen, rein in die große, schillernde Investmentwelt. Bitcoin hat so eine Art offiziellen Stempel bekommen.
Und es gibt noch mehr politischen Rückenwind für den Kryptomarkt. US-Präsident Trump hat sich ja mittlerweile zum Bitcoin-Fan erklärt. Früher fand er Krypto mal doof, jetzt total klasse. Und Trump will nun, dass die USA eine Mindestreserve an Bitcoins anlegen. Also ähnlich wie beim Gold soll die US-Notenbank Fed so eine Art Notpolster auch in Bitcoins zusammenkaufen. Wie groß dieses Polster sein wird, wie das überhaupt geht, ob das die Fed selbst machen kann und ob das die überhaupt darf, all das ist ungeklärt. Aber allein die Aussicht, dass da große staatliche Player auftreten könnten und im großen Stil Bitcoin aufkaufen, das schiebt den Kurs tendenziell an.
Ja, und dann sind ja noch ganz andere auf diesen Zug mit aufgesprungen. Der Chef der tschechischen Notenbank, Aleš Michl, der möchte bis zu 5% der Währungsreserven in Bitcoin anlegen. Auch Ex-Finanzminister Lindner hatte mit der Idee geliebäugelt. Interessant aber auch, dass die Europäische Zentralbank meint, non. EZB-Chefin Christine Lagarde sagt, Bitcoins brauchen wir nicht.
Die Diskussion um die Mindestreserve bleibt spannend. Klar ist, je mehr Politiker und Notenbanker sich dafür aussprechen, umso besser für den Bitcoin-Kurs. Und es gibt noch etwas, was dem Bitcoin einen Push gab und vielleicht weiterhin gibt, der Zins. Wir haben mit Marion Labour gesprochen, die ist Volkswirtin bei der Deutsche Bank Research und sie sagt, was die US-Notenbank mit den Leitzinsen macht, das ist für den Bitcoin ziemlich wichtig.
Die Geldpolitik der Fed ist ein wichtiger Faktor. Wir haben gesehen, dass sie während der Covid-Pandemie eine entscheidende Rolle spielte. Genauso 2024, als die Fed die Leitzinsen senkte. Es gibt einen starken Zusammenhang zwischen der Zinspolitik der Fed und dem Bitcoin-Preis.
Und die Rechnung ist ganz einfach. Je niedriger die Zinsen sind, umso stärker steigt tendenziell der Bitcoin. Je weniger Geld ich mit irgendwelchen festverzinslichen Anleihen holen kann, umso eher gehe ich ins Risiko und setze vielleicht auch auf sowas wie Kryptowährung. Genau das war die Tendenz im letzten Jahr. Die Fed und die EZB senken ihre Leitzinsen. Der Bitcoin wird als Geldanlagemöglichkeit attraktiver.
Und warum ist das so? Das Geld, das an den Kapitalmärkten unterwegs ist, sucht ja ständig nach guten Anlagemöglichkeiten. Wenn jetzt die Zinsen hoch sind, wird Geld gerne in festverzinsliche Wertpapiere angelegt, zum Beispiel in Staatsanleihen. Die haben kaum Risiko und sind jetzt besser verzinst. Wenn die Zinsen dagegen niedrig sind, wie eben auch während der Corona-Krise, dann fließt das Geld woanders hin. Vieles davon in Aktien, aber einiges eben auch in Kryptowährungen.
Jetzt ist natürlich die Frage, wie sieht das in Zukunft aus? Wir kennen diesen Zinseffekt und überlegen, ist das jetzt sinnvoll, da einzusteigen? Es kann natürlich sein, dass die Inflationsraten wieder steigen und dann die Notenbanken mit höheren Zinsen gegensteuern müssen. Und es reicht auch schon, wenn die Anleger befürchten, dass sowas passiert, dann würden die Kurse wieder abrutschen.
Das konnte man im Februar gut beobachten, bei Trumps Zollrundumschlag. Die Angst ist ja, bei einem weltweiten Handelskrieg würden überall die Preise steigen und dann eben auch die Zinsen. Und wie groß diese Angst ist, zeigen die Zahlen. Seitdem Trump seinen Handelspartnern mit erhöhten Zöllen droht, fällt der Bitcoin-Kurs von seinem Höchststand Mitte Januar von über 100.000 Euro auf unter 80.000 Ende Februar. 20% minus in nur 6 Wochen.
Wir sehen also, alles extrem schwankungsanfällig und das, obwohl die Basis für Kryptowährungen seit einem Jahr relativ verlässlich gut aussieht. Mit dem, was wir besprochen haben. Leichtere Kaufmöglichkeit durch ETFs in den USA, salonfähig gemacht durch die Politik und als gewinnbringende Alternative zu den niedrigen Zinsen der Zentralbanken.
Damit es mit den Kryptokursen aber weiter aufwärts geht, müssen diese Effekte weiter bestehen bleiben. Die Frage ist halt, wie weit kann es überhaupt noch bergauf gehen? Und hier kommen wir zu einem ganz heiklen Punkt.
Einem, der vielleicht auch dagegen spricht, in Kryptowährung zu investieren. Denn wenn wir ein bisschen zurückgucken in die Geschichte der Kapitalmärkte, dann sehen wir immer wieder eins, dass sich solche Erfolgsstories ganz schnell überdrehen können. Immer wenn zu viele Leute geglaubt haben, da müssen wir jetzt unbedingt aufspringen, bei dem Hype müssen wir unbedingt dabei sein. Immer dann gab es übertriebene Kurse, Blasen, die dann irgendwann geplatzt sind.
Das war bei der Dotcom-Blase so, als um die Jahrtausendwende Internetaktien in den Himmel gelobt wurden. Das war 10 Jahre später wieder so, als die Finanzbranche wie wild Papiere gekauft hat, die auf wackeligen Immobilienkrediten basierten. Das war am Ende der Auslöser für die weltweite Bankenkrise 2009.
Und jetzt beim Bitcoin ist es noch viel schwerer zu beurteilen, ob wir nicht schon mittendrin stecken in so einer Blase, weil hinter den Kryptocoins ja nichts Reales steckt. Bei Aktien kann man sich fragen, finde ich das Unternehmen, das ich kaufe, vertrauenswürdig? Wirkt der Markt, in den ich investiere und das Geschäftsmodell, wirken die alle zukunftssicher?
Aber beim Bitcoin, da steht nichts Reales dahinter. Nur eine Blockchain, da sprechen wir gleich noch drüber. Die ist für sich genommen ja aber auch nichts wert. Befinden wir uns also auf dem Kryptomarkt jetzt schon in einer Blase, weil die Kurse die Realität nicht mehr abbilden? Ganz schwer zu sagen. Das kann niemand objektiv bewerten.
Okay, jetzt kann man natürlich sagen, Bitcoins zu kaufen ist ein Risiko und risikoreiche Anlagegeschäfte können gut gehen, können schieflaufen. Ist Glück oder Pech. Chancen und Risiken sind für alle gleich. Aber beim Bitcoin ist das anders. Da sind vor allem die Chancen ungleich verteilt.
Ganz spannend, das war mal anders. Der ursprüngliche Grundgedanke hinter Bitcoin war, dass alle, die Bitcoins kaufen, die gleichen Chancen und Risiken eingehen. Aber was ist seither passiert?
Entstanden ist der Bitcoin im Jahr 2009, nachdem das weltweite Finanzsystem vorher fast kollabiert ist. Banken und Investmentgesellschaften mussten mit Steuergeldern gerettet werden. Ein riesiger Vertrauensverlust für das gesamte Geldsystem.
Und hier setzt jetzt Satoshi Nakamoto an mit seinem Bitcoin. Wer das ist, ob das ein Mann aus Japan ist oder aus Deutschland oder ob hinter dem Pseudonym vielleicht eine ganze Gruppe steht, weiß keiner. Was man allerdings kennt, ist das Manifest, das Satoshi Nakamoto quasi als Gebrauchsanleitung veröffentlicht hat. 2009 war das. Den Link zu diesem Papier stellen wir euch auch in die Shownotes. Satoshi Nakamoto ging es darum, nach der Finanzkrise ein besseres, ein gerechteres Geldsystem auf die Beine zu stellen. Ein System, das nicht mehr die Notenbanken verwalten, sondern möglichst wir alle. Und zwar gleichberechtigt.
Von diesem ursprünglichen Spirit hat sich, müssen wir auch ehrlich sagen, der Bitcoin aber inzwischen ziemlich weit entfernt. Zum einen sind Bitcoins mittlerweile kaum mehr ein Zahlungsmittel, sondern fast nur noch Spekulationsobjekt. Und zum anderen bestimmen nicht mehr ganz viele Marktteilnehmer den Kryptomarkt, sondern nur ein paar wenige. Die werden mit Bitcoin reicher und reicher. Und wer das ist, schauen wir uns jetzt an.
Einer der bekanntesten und aktivsten Bitcoin-Investoren ist Michael Saylor. Der wird in der Bitcoin-Szene ja wie so ein Superstar gefeiert. Wir hören mal rein in einen Auftritt von ihm aus dem Sommer 2024.
Here's my macro Bitcoin forecast. It's 21 years. Goes out to the year 2045.
Hier ist meine langfristige Bitcoin-Prognose für die nächsten 21 Jahre bis 2045. Ich habe eine optimistische und eine pessimistische Vorhersage. Im Jahr 2045 wird ein Bitcoin im Worst-Case-Szenario 3 Millionen Dollar wert sein. Im besten Fall können es aber 49 Millionen werden.
Das ist meine Prognose, komplett aus dem Fenster gelehnt. Michael Saylor glaubt, dass sich der Bitcoin im schlechtesten Fall verdreißigfacht bis 2045. Nochmal, das ist seine pessimistischste Variante. Und dann sagt Saylor noch was Verrückteres. Er meint, bitte legt nur das Geld in Bitcoin an, auf das ihr überhaupt nicht verzichten könnt. Er tut so, als wäre Bitcoin die sicherste Anlagemöglichkeit überhaupt, was natürlich völliger Quatsch ist. Anlageberater sagen immer das Gegenteil. Bitte nur das Geld in Bitcoin anlegen, das ihr nicht unbedingt braucht.
Wer genau ist dieser Michael Saylor? Eigentlich ist er Raumfahrtingenieur, hat aber nach dem Studium die Branche gewechselt und das Unternehmen MicroStrategy mitgegründet. Das war am Anfang eine einigermaßen erfolgreiche Softwarefirma. Dann hat sich Saylor aber vor ein paar Jahren dazu entschlossen, ganz groß in den Bitcoin einzusteigen. Er hat Aktien seines eigenen Unternehmens verkauft, hat sich viel Geld geliehen und alles in Bitcoin investiert. Inzwischen hält MicroStrategy Schätzungen zufolge bis zu 2% aller Bitcoins weltweit und ist damit einer der größten Player. Und Saylor will weitermachen, denn seiner Ansicht nach wird der Kurs ja die nächsten 20 Jahre immer weiter steigen.
MicroStrategy dreht also ein ziemlich großes Rad. Das sagt auch Kopia Georg. Er ist Finanzmarkt- und Blockchain-Experte an der Frankfurt School of Finance and Management.
Die nehmen Schulden auf und nehmen diese Schulden und investieren das Geld in Bitcoin. Das funktioniert so lange super, wie der Preis für Bitcoin hochgeht. Funktioniert auch so lange super, wie sie weiter Schulden aufnehmen können, weil mit dem Geld können sie den Preis von Bitcoin ja nach oben treiben.
Das große Problem: dabei entsteht ein sogenanntes Klumpenrisiko. Weil MicroStrategy so viele Bitcoins besitzt, kann es den ganzen Markt mitziehen, egal in welche Richtung. Und falls irgendwann mal ein paar Banken sagen sollten, stopp, kein Geld mehr für diese Firma, dann könnte das Panik an den Kryptomärkten auslösen. Denn zum einen würde MicroStrategy dann keine weiteren Bitcoins mehr kaufen können. Zum anderen könnte MicroStrategy sogar gezwungen sein, seine immensen Münzbestände zu verkaufen.
Es gibt noch andere solche Bitcoin-Kolosse wie MicroStrategy und auch von denen hängt der gesamte Markt ab. Die beiden Kryptobörsen Binance und Coinbase zählen dazu oder die Investmentgesellschaft BlackRock. Insgesamt gibt es knapp 20 Millionen Bitcoins. Diese wenigen Player allein haben insgesamt über 2 Millionen davon in der Hand, also 10%. Kopier Georg sagt deshalb:
Der Preis, der da vorherrscht, ist nicht frei, sondern wird von wenigen Akteuren getrieben. Wenige Akteure, die einen Anreiz haben, den Preis möglichst hoch zu treiben. Das heißt, jeder, der jetzt investiert, muss wissen, dass er sich diesem Risiko aussetzt, dass das System irgendwann zusammenbricht.
Ich finde ja auch immer total suspekt, wenn Leute, die selbst was besitzen, sagen, das Ding geht in den nächsten Jahren total durch die Decke. Ist doch klar, dass Saylor genau das sagt, weil er ja will, dass möglichst viele hier einsteigen und sein Investment auch noch nach oben geht.
Ein Problem am Bitcoin ist aber nicht nur die Tatsache, dass einige wenige einfach wahnsinnig viele Bitcoins haben, sondern auch, dass ein paar Unternehmen sich inzwischen eigentlich die komplette Infrastruktur einverleibt haben. Und jetzt müssen wir über die ominöse Blockchain sprechen. Eine extrem klug konzipierte Software, die quasi das digitale Kassenbuch beim Bitcoin ist.
Dieses digitale Kassenbuch vermerkt alle Transaktionen, die jemals mit einem Bitcoin gemacht wurden. Die Seiten im Bitcoin-Kassenbuch nennt man Block, daher Blockchain, also eine Kette aus Rechnungsblöcken. Und die wesentliche Idee von Satoshi Nakamoto war, dass möglichst viele Leute auf unterschiedlichen Computern dieses Kassenbuchsystem am Laufen halten.
Wenn so ein Block jetzt voll ist, muss der verschlüsselt und zusammengefasst werden. Das passiert über eine komplizierte Rechenaufgabe. Wer die Lösung als erstes findet, bekommt als Belohnung Bitcoins. Diese Bitcoins kommen neu dazu, werden also geschürft wie in einer Goldmine, daher Mining. Aktuell gibt es immer etwas mehr als 3 Stück pro fertigen Block.
Die Aufgabe war anfangs noch relativ einfach, ist aber immer schwieriger geworden. Mit einem einfachen Computer kann man da schon lange nicht mehr mithalten. Inzwischen schaffen das nur noch extrem leistungsstarke Großcomputer. Deshalb ist das Mining inzwischen zu einem millionenschweren Geschäft geworden. Die Infrastruktur, also die nötigen Server, bieten sogenannte Mining Pools an. Das sind inzwischen richtige Rechenzentren. Die Folge? Die Blockchain konzentriert sich räumlich bei ein paar wenigen Firmen. Foundry USA und Pool aus China sind die zwei größten Mining Pools.
Und das war so nicht gedacht gewesen. Der Clou war ja, dass man die Blockchain eigentlich auf viele Tausende voneinander unabhängige Rechner verteilen wollte. Das sollte vor Manipulation schützen. Ein Betrüger hätte die Blockchain auf einem Großteil der Rechner umschreiben müssen, um etwas zu seinen Gunsten zu manipulieren. Jetzt reicht es womöglich, ein paar Unternehmen zu hacken, um die Blockchain umzuschreiben. Im schlimmsten Fall wäre damit die komplette Währung Bitcoin kaputt.
Natürlich haben wir das jetzt hier verkürzt und zugespitzt, aber wir sind nicht die Einzigen, die sagen, es ist nicht ganz unrealistisch, dass es zu einem Bitcoin-Crash kommt. Dazu gibt's eine sehr ausführliche Untersuchung von zwei Wissenschaftlern, unter anderem vom renommierten MIT. Wer sich da reinfuchsen möchte, der Link ist wie immer in den Shownotes.
Was sich hier wirklich sehr gut zeigt, vom Bitcoin profitieren ein paar ganz große, dazu gehören die großen Mining Pools, aber das Risiko betrifft alle Bitcoin-Anleger.
Bisher, ist euch vielleicht aufgefallen, haben wir Bitcoin und Krypto immer gleichgesetzt. Das ist aber nur halb richtig. Tatsächlich ist der Bitcoin nur die erste Kryptowährung, die auf Blockchain basiert. Und es ist die dominierende. Mittlerweile gibt's aber noch jede Menge anderer Kryptowährungen. Tausende. Die heißen zum Beispiel Ether, Ripple, Solana oder Cardano. Sie funktionieren meist ein klein wenig anders, aber die Basis ist auch jeweils eine Blockchain.
Und die Märkte fast aller dieser Währungen hängen auch miteinander zusammen, und zwar über den Bitcoin. Wenn der fällt, dann fallen auch die meisten anderen Kryptos und andersrum. Wenn der Bitcoin steigt, steigen auch die anderen. Und zwei davon sind in letzter Zeit besonders nach oben geschnellt. Trump-Coins und Melania-Coins. Das sind sogenannte Meme-Coins, vergleichbar vielleicht mit digitalen Sammelbildchen.
Auch sie funktionieren auf Basis einer Blockchain. Aber der große Unterschied zum Bitcoin, man kann mit Trump und Melania-Coins bisher nirgendwo bezahlen. Trotzdem kann man sie kaufen. Aber warum sollte man das machen? Ist das ein Werbegag für alle, die Trump oder seine Frau gut finden? Trump ist ja unerreicht, wenn es um Selbstmarketing geht. Deshalb haben wir nochmal nachgefragt bei Kopia Georg vom Frankfurt School Blockchain Center. Und der findet diese neuen Präsidenten-Cybermünzen überhaupt nicht lustig.
Das ist die Speerspitze des Kapitalismus. Das ist wirklich nur noch reine Spekulation. Trump-Coin insbesondere wird 80% von Trump selber gehalten. Das heißt, sie haben relativ kleine Menge Coins rausgegeben, haben ihre Kumpels davon überzeugt, die zu kaufen. Dadurch ist der Coin erstmal durch die Decke gegangen, sodass dann Donald Trump plötzlich sich hinstellen kann und über Nacht x Milliarden gemacht hat, weil er halt die 80% noch hat.
Wer gleich am Anfang von den Präsidenten-Coins wusste und eingestiegen ist, hat ganz schön Gewinn gemacht. Der Kurs für Trump-Coins ist in den ersten Tagen von 0 auf 60 Dollar hochgeschnellt. Wer danach eingestiegen ist, hat ziemlich verloren. Inzwischen ist der Kurs nämlich wieder auf unter 20 Dollar abgesackt. Was Trump-Coins in Zukunft wert sein werden, das wird sich daran orientieren, wie beliebt der Präsident ist und bleibt. Das ist im Prinzip wie bei den Fanartikeln von einem Fußballclub. Ein top angesagter Fanschal kostet auch mehr als der von einem Absteiger.
Bei Trump-Coins gibt's aber noch ein anderes Problem. Der US-Präsident macht sich in hohem Maß von Investoren abhängig, sagt Kopia Georg.
China, Saudi-Arabien, Iran, Nordkorea, wer auch immer möchte, kann jetzt Trump-Coin kaufen und hat dadurch direkten Einfluss auf Trump, weil er dann natürlich davon abhängig ist, dass der Preis hoch bleibt und damit den Interessen von anderen Ländern gefügig wird.
Und das Besondere an Krypto und damit auch an Trump-Coins, die Käufer bleiben anonym, für die breite Öffentlichkeit zumindest. Trump selbst wird wahrscheinlich schon wissen, wer ihn bei seinem Coin-Deal unterstützt und ihm aber auch umgekehrt jederzeit die Unterstützung wieder entziehen könnte.
Trump-Coins und Melania-Coins haben, vorsichtig gesagt, ein Geschmäckle. Der Präsident hat den Kryptoboom hier für seine eigenen Zwecke genutzt. Grundsätzlich könnte nun die US-amerikanische Wertpapieraufsicht, die SEC, den Fall überprüfen. Da gibt es ja aber jetzt eine neue Führung. Trump selbst hat Paul Atkins als neuen Chef der Börsenaufsicht ausgesucht und der ist, ihr ahnt es, ein echter Kryptofreund.
Also, was halten wir fest? Bitcoin und Kryptowährungen insgesamt helfen im Moment vor allem einigen reichen Menschen und einigen wenigen Unternehmen. Sie heizen die Märkte zusätzlich an und dabei entsteht ein besonderes Risiko für alle, die da mitmachen wollen. Und von der ursprünglichen Idee, dass Kryptowährung ein Finanzmittel wird, das allen nutzt, ist nicht mehr viel übrig geblieben.
Und wenn man sich ansieht, wie der US-Präsident Krypto für seine Zwecke einsetzt, dann kann man sich vielleicht sogar fragen, ob die Digitalwährungen nicht auch sowas wie ein trojanisches Pferd sind für jene, die eigentlich ohnehin eine ganz neue Gesellschaftsordnung wollen.
Das ist jetzt eine These, die sich nicht so ohne weiteres beweisen lässt. Deshalb stellen wir sie auch bewusst als offene Frage an den Schluss dieser Folge. Aber es gibt Ereignisse, die stutzig machen und in diese Richtung deuten. Eines davon wollen wir euch noch zeigen.
Und zwar war das auf der Bitcoin-Konferenz 2022 in Miami Beach. Einer der Hauptredner, Peter Thiel, PayPal-Gründer, Milliardär. Thiel hält Dollarscheine in die Luft und wirft sie ins Publikum.
Several hundred dollar bills. Would the gentleman in the front row like to have the money? Does somebody come up and get it? But I don't know how to throw it out at people.
Und wundert sich dann, dass die Leute sich danach recken, um sie aufzufangen. Weil er dachte, er sei doch umgeben von Bitcoin-Fans, meint er dann.
I thought you guys were supposed to be Bitcoin-Maximalists, you know?
Das Symbol ist klar. Dollar sei das alte Geld, das staatliche Geld. Damit will Peter Thiel am liebsten gar nichts mehr zu tun haben. Genauso wenig wie übrigens mit Regeln zu mehr Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Wir haben euch in der Elon Musk-Folge schon mal von ihm und seinen Ideen erzählt.
Thiel ist überzeugt, dass Freiheit und Demokratie nicht zusammenpassen. Thiel ist derzeit einer der offensivsten Vertreter des Libertarismus. Er will die absolute Freiheit, vor allem für Unternehmer. Sie sollen das Zepter übernehmen. Demokratie hieße, dass alle mitreden dürfen. Das empfindet er als Einmischung in seine Belange.
Und das passt zur jüngsten Entwicklung der Kryptomärkte. Viel Macht und viel Geld konzentriert bei einigen wenigen Marktteilnehmern. Und dazu passt auch, dass einige Libertäre wie Thiel in Kryptowährungen ein Hilfsmittel sehen, um ihre neue Welt mit einem eigenen Geld aufzubauen. Wie sehr die Krypto-Community inzwischen tatsächlich von solchen Ideen unterwandert ist, schwer zu sagen.
Also, Strich drunter, ist Krypto, ist Bitcoin eine gute Anlageoption oder ist es ein Himmelfahrtskommando?
Kann sein, dass die Kurse in nächster Zeit weiter nach oben gehen. Aber ob das die nächsten 20 Jahre andauert, wie das der Bitcoin-Großinvestor Saylor alle glauben machen will, großes Fragezeichen.
Die Kryptokurse könnten durchaus auch bald wieder auf den Boden der Realität zurückgeholt werden. Und es gibt noch eine völlige Unbekannte in diesem System, nämlich Satoshi Nakamoto, den Bitcoin-Gründer. Der hat ganz am Anfang die ersten gut 1 Million Bitcoins selbst geschöpft. Nakamoto ist also der mit Abstand größte Bitcoin-Besitzer. Und bislang hat er seine Münzen noch nicht verkauft. Aber was passiert, wenn der Gründer findet, dass seine Erfindung vielleicht in die falsche Richtung geht?
Im Extremfall könnte er 1 Million Bitcoins einfach auf den Markt werfen und den Kurs damit platt machen. Zugegeben, das ist eine theoretische Möglichkeit, aber die sollte man kennen, bevor man in den Markt einsteigt.
Und ich glaube, dieser Satz gilt eigentlich für alles, was mit Krypto und Bitcoin zu tun hat. Man sollte sich schon intensiv mit dieser Sache auseinandersetzen, bevor man da einsteigt.
Gilt der nicht fürs ganze Leben?
Ja.
Man muss immer genug wissen, um zu sagen, ja oder nö.
Und wie gut, dass du das jetzt nochmal so groß gemacht hast, weil eigentlich wäre meine moderative goldene Überleitung gewesen. Dafür ist der Plus-Minus-Podcast gut.
Immer.
Euch das Wissen zu verschaffen, damit ihr Bescheid wisst und die richtigen Entscheidungen treffen könnt.
In allen Lebenslagen.
In allen Lebenslagen, vor allem wenn sie wirtschaftlicher Natur sind. Aber nein.
Das heißt, ich danke dir auch im Namen meiner Familie, David, dass du bei dieser Wissensübermittlung so einen großen Teil einnimmst.
Toll. Wenn ihr auch dankbar sein solltet oder auch nicht und ihr einfach Bock habt, noch weitere Folgen zu hören, dann könnt ihr das tun. Und am einfachsten geht das, indem ihr diesen Podcast abonniert. Dann kriegt ihr vielleicht sogar eine Erinnerung daran, dass jeden Mittwoch eine neue Folge erscheint. Und wenn ihr Fragen, Ideen, Kritik, Anregungen habt, gibt es auch noch eine Möglichkeit.
Schreibt uns doch gerne. Wir nehmen gerne alle Mails an plus-podcast, ganz einfach zusammengeschrieben, @ard.de. Und dann bleibt uns noch am Schluss dieser Folge wie immer zu sagen, herzlichen Dank an alle, die da mitgearbeitet haben, dass ihr uns auch hören könnt in diesem Podcast. Zuallererst der Autor Christian Sachsinger.
Redakteurin dieser Folge war Tamara Land.
Und in der Technik sitzen Dima Zitomirski und Jo Baumann.
Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Mach's gut.
Tschüss. Aber wir haben natürlich wie immer eine Podcast-Empfehlung für euch. Und heute ist es ein echter Finanzkrimi. Die Krypto-Queen Ruja Ignatova und ihr Milliardenbetrug.
Sie hat schnelles Geld versprochen und ein Milliardenloch hinterlassen. Ruja Ignatova, die Krypto-Queen. Mit OneCoin schuf sie ein gigantisches Schneeballsystem, in das sie Millionen von Investoren gelockt hat.
Johann von Mirbach erzählt in diesem Podcast von Rujas steilem Aufstieg, ihrem dramatischen Fall und ihrem mysteriösen Verschwinden. Taucht ein in diesen packenden Finanzkrimi über eine der größten Schwindlerinnen des Jahrhunderts. Diesen Podcast gibt es, wie uns übrigens, in der ARD Audiothek.
Und jetzt machen wir es für Ruja.
Uff.
Sind wir weg.